Ihr hört den Podcast-Report-Kanal, die Heimat des Retrocopods und anderer toller Projekte.
Es folgt Retrocopod Stammtisch.
Hier kann jeder mit Gleichgesinnten über sein Hobby reden.
Der Retrocopod Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retrocompot-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retrocompot-Kanals als Podcast kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer ab $1 im Monat. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen, wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat.
So, hallo liebe Leute, hier ist der Fab und hier ist der Stammtisch, der allerneueste. Heute haben wir schon den 23.08.2019, glaube ich. Und das heißt, das Jahr ist schon wieder fast zu Ende, dabei hat es gerade erst angefangen. Aber egal, ich habe hier noch den Maniac 242 bei mir. Hallöchen.
Hallo.
Ja, und wir sind, glaube ich, im Moment noch die einzigen, aber wir haben ja auch noch 2 Minuten bis 9. Bestimmt wird es gleich wieder so voll, ey, dass wir hier kaum noch zum Reden kommen. Also, du hattest eben kurz im Vorgespräch, hattest du schon gefragt, wie die Eröffnung war bei Patrick und Robin.
Ja, genau. Ich habe ja leider keine Möglichkeit gehabt, hinzufahren. Wäre interessant, mal zu hören, wie es abgelaufen ist.
Ja, also Fahrt an sich war total entspannt und auch mega günstig. Da gibt's ja irgendwie diese Flix und Blabla-Plus-Geschichten und so. Und die verscherbeln da echt die Fahrten für ein Apfel und Ei. Ich glaube, ich habe für die Hinfahrt 5 Euro und für die Rückfahrt 99 Cent bezahlt oder so. Das war schon mal der erste Punkt. Also das ist schon mal ganz gemütlich von Berlin nach Hamburg, so 3 Stunden und ein bisschen. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch, kommt man gut hin. Dann bin ich eigentlich als erstes, da irgendwie, ich bin Samstagmittags irgendwie angekommen, bin ich eigentlich direkt zum Laden hin. Und ja, wunderbar. Also alle Spielestationen waren aufgebaut, das ist riesengroß da, was ich glaube 160 Quadratmeter oder so, hat er gesagt. Hast du dann, also einen großen, riesengroßen Raum. Dann gibt es da nochmal so einen abgetrennten Teil, wo sie eigentlich dann so podcasten wollten, wie so ein Studio eigentlich, aber aus technischen Gründen haben sie das dann doch erstmal nochmal davor ein bisschen simpler aufgebaut, weil sie die ganze Technik in der kurzen Zeit nicht alles zusammengekabelt gekriegt haben, glaube ich. Ja, und dann, dann war da erstmal die Eröffnung und dann kamen halt irgendwie Leute rein und dann merkte ich so, oh, der Marius sieht ja auch ganz anders aus, als ich dachte. Und ein paar kannte ich ja schon, aber wirklich auch so Wolfgang zum Beispiel sah auch total anders aus, als ich den irgendwie von der Stimme her gedacht hätte. Also ich kannte zwar irgendwie schon Fotos, aber wirklich so einen dünnen, hageren Typen, den erwartest du da nicht bei der Stimme von Wolfgang, oder?
Eigentlich nicht. Also ich hätte den doch etwas stimmiger erwartet.
Ja, von wegen. Er sah aus, als ob er irgendwie jeden Tag 3 Marathons läuft. So dünn, hager, durchtrainiert irgendwie, so kam er mir vor. Und dazu noch eine lange Bohnenstange. Also ja. Also so wie ich, bloß nicht auf 1,70 Meter, sondern auf, weiß ich nicht, 2 Meter. Ach, keine Ahnung, so groß ist er jetzt nicht, aber deutlich größer. Und wie gesagt, man wundert sich, wo die Stimme eigentlich herkommt. Ja, und die Spielstationen waren total klasse, ne? Also da war ich ja wirklich sofort im Himmel. Gleich am Eingang prangte mir schon das N64 entgegen mit 4 Controllern. Die original labbrigen, schlabbrigen N64-Controller. Und dann gab es da gleich auf dem ersten Tisch da am Eingang, da waren so, schon mal die Spielkonsolen, also wie gesagt so N64 und da war irgendwie, was war dann, eine Xbox und ein Gamecube, ich glaube sogar 2 Gamecubes. Dann hinten, also auf demselben Tisch hinten war dann noch der kleine 64er, der einzige Rechner im ganzen Laden, der mit dem original Röhrenfernseher da irgendwie angeschlossen war. Und auf dem lief dann dieses Quiz, was Patrick da programmiert hat. Und ja, und dann gab es noch halt einen großen Tisch mit komplett Commodore, also Amiga, C64, Amiga, C64, alles und VC20 und lass mich raten, also alles, was man so an Commodore brauchte, war da an dem Tisch. Und dann gab es noch einen weiteren Tisch, auf dem waren die ganzen Spielekonsolen da, also NES, SNES, Mega Drive, VCS, hast du nicht gesehen, also da war wirklich alles an Spielekonsolen, was man brauchte. Da, und dann gab es im Keller, geht's noch eine Treppe runter, da war da nochmal ein Tisch aufgestellt mit den ganzen Mini-Konsolen, ne? Also die sie da auch schon zusammengefasst hatten und wirklich die Wände voll gepflastert mit Spielen. Und da gab es noch einen Shuffle-Pack-Tisch unten, auf dem man zocken konnte. Und unten haben wir dann halt auch so, habe ich dann den original verpackten Atari 800 XL irgendwie entdeckt, den, glaube ich, Robin oder Patrick, einer von beiden hatte den mal zum Geburtstag geschenkt gekriegt und hatte den seitdem noch nicht ausgepackt. Der war also im Prinzip niegelnagelneu. Und den haben sie ja dann, wie auf der Gamescom dann auch, ist er ja da ein ziemlicher beliebter Rechner. Und dann haben wir da irgendwie, wie hieß es nochmal, dieses Spiel, ich komme jetzt auf den Namen nicht, na, irgend so ein kleines Ballerspiel, wo man halt mit so einem kleinen Typen mit einem Jetpack durch die Gegend fliegt und dann in beide Richtungen halt schießen kann. Und das ist recht schnell und flott gemacht. Und ja, also ich war froh, dass wir das irgendwie hingekriegt haben, da was von Datasette zu laden, weil das ist überhaupt nicht intuitiv. Also wenn du es nicht weißt, kriegst du es nie hin. Es gibt beim Atari 800 XL tatsächlich, du hast am Anfang so einen Prompt für ein Basic und dann kannst du BY eingeben, BYE, und dann schaltet er das Basic ab. Und dann hast du irgendwie mehr speicherfrei oder so ein Quatsch. Also kannst dann irgendwie nur noch, was man dann noch machen kann, wahrscheinlich nur noch Nullen und Einsen eingeben oder so. Auf jeden Fall eine lustige Sache. Und ach ja, und dann gab es noch einen Tisch, auf dem dann halt sechs kleine Mini-PCs aufgebaut waren, die beide so, also alle PCs mit so Core Duo-Prozessor und Windows XP, und da konnte man dann hervorragend Unreal Tournament und Half-Life und so Geschichten im LAN spielen, was dann auch mega Laune gemacht hat. Und ja, das war es im Wesentlichen, also es waren bestimmt 40 Stationen, an denen man sich hinsetzen und zocken konnte. Und erstaunlicherweise haben wohl auch die Geräte alle das Wochenende überlebt und sind da jetzt auch bei der Gamescom erst jetzt hier im Dauereinsatz. Mal sehen, ob sie da halbwegs ohne Schäden rauskommen. Und ich sehe schon, inzwischen wird es mehr hier. Hallo Stefan, hallo Jungsi.
Ja, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Hi ho. Ja, ich habe hier gerade ein bisschen erzählt, ne, wie das bei der Eröffnung war. Und ja, also im Wesentlichen aufgezählt, was man da alles so spielen konnte. Und dann gab es ja dann auch noch, also ich will es jetzt nicht Buffet nennen, aber es gab einen großen Tisch mit Knabberzeug und Kuchen und hast du nicht gesehen. Also und es war für alles leibliche Wohl, war halbwegs gesorgt. Und ja, es war total cool. Also sogar war auch nicht überlaufen, obwohl da irgendwie bei dem am Samstagabend oder so bestimmt 40 Leute waren oder so, war da locker Platz für, also es kam einem nicht voll vor. Da ist wirklich genug Platz in dem Laden.
Allerdings, soweit ich die Fotos jetzt von Facebook gesehen habe, so groß sah der Laden jetzt nicht aus.
Ja, na, wie gesagt, sind so 160 Quadratmeter, habe ich mir sagen lassen. Und ich weiß jetzt nicht, ob da der Kellerraum mit bei ist, wahrscheinlich schon. Aber man kann sagen, bestimmt 120 Quadratmeter oben, also wie so eine riesengroße Vier-Zimmer-Wohnung, aber bloß als ein Raum, das ist schon ordentlich. Und wie gesagt, die haben ja da drei lange Tische hingestellt mit mal 1, 2, 3, 4 Tische sogar. Ne? Es gab den Tisch mit den vorne, mit den nicht ganz so alten Konsolen, mit N64 und Xbox und ja. GameCube und so. Dann gab es den Commodore-Tisch, auch ein langer Tisch mit drei Amigas, drei oder vier C64 und VC20 und was da noch so war. Und dann gab es hinten noch einen langen Tisch, wo wirklich dann halt auch NES, SNES und die älteren Konsolen waren. Und dann gab es noch den LAN-Tisch mit den sechs Retro-PCs. Und unten im Keller war ja nochmal ein Tisch mit den ganzen Mini-Konsolen. Also war schon ordentlich.
Der LAN-PC-Tisch ist jetzt auch noch größer geworden. Ich war ja dann ja in der nächsten Woche dann bei dem ersten offenen Spieleabend nochmal da gewesen.
Ah, cool. Mhm.
War außer mir dann leider nur noch eine andere Person da. Also ja, kommt vorbei, wenn ihr irgendwo mal in der Nähe seid. ja, genau. Also da der Tisch ist ein bisschen... Da sind, glaube ich, jetzt 8 PCs im Netzwerk. Auf jeden Fall wurde noch ein bisschen nachgerüstet. Und der Atari, den ihr letztes Mal ja unten noch ausgepackt hattet, ist jetzt auch nach oben gewandert und steht jetzt mit am Commodore-Tisch und hat da einen.
Ja, wunderbar. Da gehört am Commodore-Tisch, da gehört er ja hin, wa?
Genau, richtig. Das ist noch der Exote.
Ja, sie haben noch keinen Atari-Tisch, deswegen.
Genau. Ja, das ist auch nicht. Eck. Das Witzige war, dass der dann ja an dem Abend dann den Dienst versagt hatte. Da gab es ja auch mal ein Foto dann
ja, bei Facebook. Ja, ich weiß, da gab es irgendwann nur noch roten Bildschirm oder so und dann waren es irgendwie ein paar lockere Chips, die ja zum Glück alle noch gesockelt sind. Also das hat genau. Robin da ganz easy hingekriegt und auf der Gamescom schlägt er sich wohl auch sehr wacker bis jetzt.
Ja, dem Robin standen mal kurz die Schweißperlen auf der Stirn, als das Ding da nicht lief. Vor allen Dingen, er hatte wirklich nichts anderes. Also wir wollten mal ein anderes Spiel laden als das Drop Zone.
Drop Zone hieß es, genau.
Genau, ja. Und erstmal, also das, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Warte ich drauf, ist auch egal. Auf jeden Fall, als das dann geladen war von Kassette, da musste man irgendwie mit der Starttaste bestätigen. Und Robin hat dann einfach mal Start gedrückt und dabei ist das Ding dann, hat sich das Ding verabschiedet. Dann ist durch und durch den Druck auf den Starttaster irgendwie ein Chip rausgeflogen wahrscheinlich.
Na, ach Gott.
Also das war echt witzig. Also im Nachhinein witzig, in dem Moment nicht so.
Ja, klar. Ich meine, aber da hat er eigentlich kein Recht, sich groß aufzuregen, wenn das Ding erstmal monatelang oder jahrelang irgendwo erstmal original verpackt nur rumliegt. Irgendwie, ich weiß nicht mehr, war es Patrick oder Robin? Ich glaube, Patrick hat es zum 40. glaube ich, von seiner Frau geschenkt gekriegt.
Ich glaube, Robin
hat das. Oder Robin, was mag sein. Aber das ist ja dann auch schon zwei, drei Jährchen her.
Ja.
Und insofern waren wir die Original, der sah auch aus original, also wie neu, wie gerade hergestellt sah der aus. War richtig geil. War ja auch eigentlich so noch, ich weiß das nicht, mein CPC hatte ich natürlich vorher schon, aber den ersten anderen Rechner, den ich so gesehen hatte, war halt bei irgendeinem Kumpel, da war ich so 10 oder so. Der hatte halt einen Atari 800 XL und das war ein Spaß da irgendwie.
Also die Dinger sind bei mir komplett bei mir damals vorbeigelaufen. Also ich kannte keinen einzigen, der so ein Ding hatte. Atari ST, dann kannte ich noch eine Person, die den dann hatte, der dann aber auch... den ich dann auch auf die Amiga-Seite ziehen konnte.
Sehr gut. Ich bin ja auch gleich voll in die Amiga-Ecke abgerutscht dann. Ne?
Aber die Atari-Rechner vorher, die sind an mir komplett vorbeigelaufen. Da kannte ich auch niemanden und alle Leute hatten C64. Und insofern fand ich das total spannend, als ihr den dann da unten ausgepackt hattet. Und ich hatte dann ja auch direkt danach nochmal die angezockt. Das war echt auch gar nicht so schlecht. Also da auch die von der Optik her und mit diesen Effekten bei den Explosionen und so.
Ja, der hatte einen echt satten Sound, war ja. Echt erstaunlich. Ja, na, das Atari-Zeitalter ist halt, wenn ich nicht diesen einen Freund gehabt hätte mit einem Atari 800 XL, dann hätte ich davon auch nichts geahnt. Ich habe also die 8-Bit-Zeit habe ich ja komplett mit meinem CPC verbracht und irgendwann musste ich natürlich einen Amiga haben, weil ein Kumpel hatte einen 2000er und Mann, war das ein geiles Gerät, war wow, und zwei Diskettenlaufwerke, was für ein Luxus. Ich hatte dann irgendwann 500er und das erste, was ich mir geholt habe, war natürlich ein externes Diskettenlaufwerk. Und ja, und dann war halt komplett Amiga-Zeit bei mir. Ich hätte ja auch so gern mal einen 2000er gehabt, aber dafür hat es immer nicht gereicht. Obwohl es aus heutiger Sicht eigentlich Quatsch ist. Wozu hätte ich einen 2000er, was hätte ich mit dem mehr machen können? Gar nichts. Das ist ja eigentlich auch nicht besser als ein 500er, wenn man nicht irgendwelche extra Karten hat oder so.
Genau, also sowas konnte man natürlich auch und... diese PC-Karten, die es dafür alles gab und so, aber das hätte mich damals jetzt auch nicht...
Ja, das war auch außerhalb meiner Preisregion komplett ja, sowas. Ich hab mich ja schon voll verausgabt, ich glaube, ich habe 900 Mark ausgegeben für diese A590, diese 20 Megabyte Festplatte, die sie da unten auch noch rumliegen hatten, die lag da einfach irgendwo in der Kiste noch so. Sah auch aus wie neu. Oh. Ach, allein was da unten rumlag noch, oh Mann. Also, ich fand es total geil. Also, ich habe da komplett zwei Tage eigentlich fast nur in dem Laden zugebracht und ansonsten war ich ja bei Robin. Und ja, also ich habe wieder nicht viel von Hamburg gesehen wie beim letzten Mal. Ich wollte eigentlich noch irgendwie, ich hatte so eigentlich irgendwie die Idee im Kopf, vielleicht mal früh morgens, Sonntag oder so dann zum Fischmarkt zu gehen oder so. Und dann hat irgendwie Marius gleich gesagt, ja, kannst du vergessen, da liegen gar keine Kutter an mit frischen Fischen oder so. Das ist irgendwie nur noch so ein Flohmarkt. Ist ja, irgendwie gar nicht so toll. Dann habe ich das dann auch sein gelassen.
Und wenn man da sowieso mal dann ist, irgendwie die Nacht durchgemacht hat und dann irgendwie am nächsten Tag da irgendwie frühstücken gehen möchte oder so, dann kann man das machen, aber extra da morgens hin, dafür würde ich auch nicht.
Nee, da habe ich lieber ausgepennt, genau.
Aber mir ist wieder eingefallen, welches Spiel wir da versucht hatten, auf dem Atari XL zu starten, wo das da passiert ist, weil das war Blue Max, allerdings nicht das Original Blue Max, sondern wohl irgendwie Blue Max 2001 oder so hieß das. Das war auch gar nicht so toll, als das dann nachher dann doch mal lief.
Okay.
Hatten wir dann auch schnell wieder ausgemacht.
Ach, und sehe, was sehe ich da? Heimlich, still und leise hat sich der Arne hier auch schon breit gemacht. Guten Morgen.
Hallo, guten Abend.
Oder guten Mittag. Was ist denn bei euch? Jetzt ist mittags irgendwo, wa? Bei euch.
Bei mir ist mittags und bei euch ja mitten in der Nacht irgendwie schon, ne?
Na, kurz nach 9.
Ja, in unserem Alter ist das ja schon spät.
Hallo? Es ist eh alles zu spät in unserem Alter.
Oder ist hier noch wer, der jünger ist? Der Maniac 242? Hallo?
Noch unter 40.
Ah, ein Jungspund.
Aha.
Ja, da gehöre ich dann aber auch noch zu. Also ich bin auch noch unter 40.
Oh mein Gott, was habt ihr jetzt hier zu suchen?
Jetzt kommt alles raus.
Ja. Wurde nie gedacht gefragt.
Sind Youngster, sagt man dazu, ne? Diese, die noch nicht so retro sind, weil sie noch zu jung sind, sind Youngster.
37, also deswegen, ich bin halt auch dann dadurch spät erst zum Amiga gekommen. Mein erster Amiga war tatsächlich ein Amiga 1200, als er dann rausgekommen war.
Na, bei mir war es der CDTV.
Gute Wahl. Yeah.
Ja, du hattest ein CDTV?
Ja.
Und hast du mal ein Spiel zum Laufen gekriegt?
Irgendwann kam auf der Amiga Games mal ein paar CDs raus. Da konnte ich auch mit dem Laufwerk was anfangen. Ansonsten hatte ich auch immer nur ein Diskettenlaufwerk angeschlossen. Und da vorwiegend Adventures mit der Maus gespielt.
War das ein 1200er im schwarzen Gewand oder ein alter?
500er.
Ich weiß gar nicht.
War das 500er.
Ja.
Das war sogar nur ein alter. Der hat ja, glaube ich, nicht mal Advanced. Nee, der hat natürlich auch kein AGA gehabt. Der hat nur OCS oder ECS vielleicht gehabt, ja.
Genau.
Der D32 war ja im Prinzip ein 1200er mit diesem zusätzlichen Chip.
Genau, diesen Akiko oder wie der
genau,
heißt.
Genau, richtig. Der war, glaube ich, von 2 oder 3 Spielen gerade mal genutzt worden ist oder so.
Aber dafür gesorgt hat, dass die meisten 1200er Spiele einfach nicht wollten.
Ja, man musste mal Degrader und sowas benutzen. Aber hier, Maniac, hast du dann, du hattest dann auch dieses schwarze externe Laufwerk und diese schwarze Tastatur und was, da gab es ja 1000 Zubehör, alles in schwarz.
Ja, genau, ne? Maus, Tastatur, ein externes Laufwerk, allerdings ohne Anschlussmöglichkeit für ein zweites und den Monitor.
Ja, das war, glaube ich, dann alles nochmal extra teuer, weil es in schwarz war, passend zum CD-TV.
Das hat damals, glaube ich, 1000er gekostet. Das war aber dann auch schon im Abverkauf, so Anfang 94 rum.
Das war schon ein Flop, bevor es irgendwie im Laden war oder so ungefähr. Es gab ja wirklich kaum Software dafür, fast nichts.
Ja, die paar Spiele, die rausgekommen sind, die gab es dann auch als Diskettenversion und die CD-Version hat, glaube ich, nicht wirklich irgendwas mehr gehabt.
Nicht mal vielleicht so echte Musiktracks im CD-Format oder so?
Wenig. Also ich denke mal, ich weiß von LucasArts, da sind ein paar Spiele rausgekommen. Das waren exakt die Diskettenversionen. Da hat man sich nur das Diskettenwechseln gespart. Vielleicht, dass Turrican oder irgendwas in der Richtung rausgekommen ist, das vielleicht noch einen CD-Track hatte, aber...
Ja, also komplett sinnlos. Aber halt natürlich ein cooles Stück Hardware. Nee, doch nicht.
Guten Abend. Doch, das... Hallo. Abend. Hallo, Oliver.
Hi.
Wir reden gerade über das CD-TV, weil der Maniac hier, der hatte tatsächlich eins, dass ich noch mal wen kennenlerne, der ein CD-TV besaß. Hätte ich mir auch nicht träumen lassen.
Hat.
Und das, diese komisches Joypad hat ja auch so eine, das ist ja wie eine Fernseher-Fernbedienung fast.
Ja, das ist fast wie so ein Ding wie hieß denn diese andere Konsole mit diesen vielen Tasten auf dem Controller da? Du weißt schon, was ich meine.
Jaguar.
Genau, der Jaguar, so ähnlich, aber noch breiter. So ganz komisch, hat man auch so nur mal auf dem Bild gesehen, diese komische Controller da.
Der größte Vorteil von dem Ding war auf jeden Fall der zweite Button. Das war ein Traum, mit zwei Button sowas wie Coolspot zu spielen.
Okay, ja. Na gut, ja, ich glaube, es waren ja bestimmt 3, 4 Spiele, die den zweiten Button unterstützen, ne?
Also Coolspot, Mortal Kombat auf jeden Fall. Das weiß ich gar nicht. Wie gesagt, ich habe am meisten Adventure gespielt, die haben dann die Maustasten verwendet.
Turrican 2 und 3 haben auch einen zweiten Button unterstützt.
Ah, okay. Ja, stimmt. Da macht es ja auch Sinn eigentlich bei dem Spielen, ja.
Und die Maus auch komplett schwarz und die Tastatur auch so schwarz irgendwie.
Ja, ich habe neulich erst bei Facebook so ein Bild gesehen, wo einer ein komplettes Setup hatte mit den ganzen Zubehör. Das sah echt cool aus eigentlich. Sogar einen schwarzen Monitor.
Regierte Sammlerstücke, da zahlt man auch ordentlich was für. Außer für die Fernbedienung, die kriegt man, glaube ich, jetzt sogar noch wieder bei Individual Computers und so nachzukaufen. Oder war mal auf jeden Fall eine Zeit lang.
Also der Monitor, der ist preislich jenseits von Gut und Böse. Ich habe da irgendwie mal spaßeshalber geguckt, weil das wird sehr gut in meine Wohnung passen. das kannst du nicht bezahlen.
Ja.
Aber das ist doch im Prinzip ein ganz normaler 1084S. Den könnte man sich doch selber schwarz lackieren oder so.
Wenn man bereit ist, sich etwas selbst schwarz lackiertes in die Wohnung zu stellen. Ja, genau.
Achso, naja gut, klar, kann natürlich kaum einer so machen, dass es auch wirklich nach gut schwarz lackiert aussieht. Ja, ist natürlich recht.
Ja, nee, das ist so etwas, solche Experimente versuche ich immer gar nicht erst. Also es kann gut aussehen, ich habe es ja gesehen. Bei Polyplay, der hat ja seine ganzen Monitore für die Messen auch alle blau lackiert und das sieht sehr, sehr gut aus. Nur halt, ich kenne niemanden, der das so sauber hinkriegt.
Und habt ihr den Maniac sonst schon ausgequetscht? Oder wie ging es dann weiter bei dir nach CD-TV? Oder hast du das jetzt noch? Oder ist schon verkauft? Oder?
Nee, das habe ich noch komplett hier. Es liegt allerdings momentan auf Halde. Ich muss dringend mal reinschauen, wie es mit den Innereien ausschaut. ob die ganzen Kondensatoren noch so weit in Ordnung sind. Und ich bin jetzt auch gerade dabei, meine Man Cave ein bisschen umzubauen und will den auf jeden Fall dann auch wieder in Betrieb nehmen.
Ich glaube, selbst in den Fernbedienungen sind, glaube ich, Dinger drin, die gefährdet sind. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, weswegen die Dinger kaputt gehen. Also, da muss würde ich dann auch mal reinschauen.
Ja, ich bin zumindest mal froh, dass da keine Batterie drin ist. Der hat zwar eine Uhr, aber die läuft nur, solange er am Strom angesteckt ist.
Und damit Tastatur hast du losgelegt.
199 Euro zum Sofortkauf bei eBay, sehe ich gerade.
Naja.
Knäppchen.
Losgelegt habe ich mit dem Atari VCS. Da war ich allerdings 4 Jahre und bin dann auf den C64er übergegangen, nachdem ich den bei meinem Cousin gesehen habe. Mann, hat mich das damals begeistert. Als er da die Experimente aus dem Handbuch mal durchgemacht hat und plötzlich so ein kleiner Luftballon von links unten nach rechts oben geflogen ist, da wollte ich unbedingt selber einen haben. Und den gab es dann irgendwann zu Weihnachten. An dem bin ich wirklich sehr lang gehangen und dann eben bis 94 dann die merkwürdigste Entscheidung meines Lebens, statt auf den PC zu gehen und doch erstmal noch ein CDTV zu holen.
Ja, wirklich, das ist natürlich, wie lange hast du es ausgehalten dann?
2 Jahre.
Na, das geht ja, wenn man bedenkt, wenn du eine Tastatur und das Laufwerk hattest, dann konntest du ja auch alle Amiga 500 Spiele spielen.
Aber, nicht ganz, ja. Einige wollte partout nicht laden, ich habe bis jetzt nicht rausgefunden, warum. Sowas die Kennen vor der 2, da, oder auch die Sensible Soccer Teile, die späteren, die wollte partout nicht laden.
Es sind aber auch immer irgendwie die besten Spiele, die dann nicht laufen, ne? Also das bei mir früher auch mit den Quacks immer so. Ich hatte hunderte gecrackte Spiele und die allerbesten, die ich wirklich spielen wollte, bei denen war dann immer der Crack irgendwie kaputt. Also mir ging es jetzt auch
ich
so.
Ich habe auch nie angefangen mit Originalen. Also ich habe die wirklich auf Diskette gehabt und das ist ja fast noch enttäuschender.
Ja, das stimmt. Das hätte man vielleicht umtauschen können, aber das verstehen die Verkäufer wahrscheinlich auch nicht, wenn du denen zu erklären versuchst, dass das auf deinem komischen CD-TV irgendwie nicht läuft. Da stand ja auch immer nur Amiga 500 drauf eigentlich auf den Packungen.
Ja, das Problem ist, auf dem normalen Amiga 500 und 600 lief es.
Ja, wusste ich auch noch nicht, dass da Unterschiede in den Mainboards oder so vielleicht waren.
Könnte vielleicht witzig am Kickraum gelegen haben, dass irgendwas über das Extended ROM reingekommen ist.
Naja, wahrscheinlich hat er eine geänderte Kickstart, ne? Kann natürlich sein. Oder vielleicht irgendwie eine andere Revision von irgendeinem Chip oder so, was sie nicht extra dokumentiert haben und das reicht ja dann vielleicht schon bei irgendeinem Spiel, was irgendwo ganz speziell irgendein Chip irgendwie programmiert.
Also meines Wissens hat er den Kickstart vom Amiga 500, aber er hat noch einen zweiten, so eine Art Erweiterung mit einem CD-Treiber und der Möglichkeit von CD zu booten.
Ja, das reicht ja schon für Inkompatibilitäten, wenn man es nicht so gut macht. Ja, ja.
Ja, da eben beim Amiga zu gut wirklich, macht, ja, ne? Gibt ja nun auch schon so einige von dem ganzen Coder-Teams damals, die so ein bisschen mit den Diskettenformaten rumgespielt haben.
Ja, genau. Sowas kann ja auch sein. Okay, was gibt's noch so Retro-Stories aus der letzten Woche? Erzählt mal, weißt du, was war.
Ich habe das technisch beste C16-Spiel, was es bislang gibt, letztes Wochenende gesehen.
Und das wäre?
Alpha Ray, von dem gleichen Menschen, der auch Pets Rescue gemacht hat.
Oho, okay.
Ist ein Shooter, so R-Type-mäßig, und ich habe noch nie ein derartig flüssiges Scrolling auf dem C16 gesehen. Noch nie. Und das Ding bringt wohl auch selbst die allermeisten Emulatoren irgendwie, dass das Ding nicht läuft.
Wie heißt es nochmal? Muss ich gleich
Alpha,
mal googeln.
Alpha Ray. Ich guck mal gerade nach. Es gibt ein Teaser-Video.
Ja, ich hab's gefunden bei Indie Retro News.
Das wurde letztes Wochenende auf der Evoke veröffentlicht und ich habe so einiges erwartet, weil ich meine, so der Mann hat in der Vergangenheit schon ziemliche Standards gesetzt, der gute Stefan Marder. Dieses Mal, da ist die Scroll-Routine, die ist gar nicht mal direkt von ihm, sondern die ist von einem ungarischen Ziener namens Bubik. Und also unfassbar.
Das bringt bestimmt den Winweis in die Knie, weil ich habe auch versucht, Pets Rescue unter Winweis zu spielen. Und da waren so Grafikfehler gleich im Titelbild schon.
Darf ich ganz kurz mal eingrätschen? Der Weiß ist abseits des C64 kein guter Emulator.
Ja, okay, dann
schade. Der ist auch für C128 nur so mittelmäßig und C16 ist er ungeeignet. Es gibt 2 Emulatoren wohl. Der eine heißt Yape. Der wird für die allermeisten Titel empfohlen. Yape, Y-A-P-E. Und dieses Alpha Ray läuft wohl nur mit dem Plus 4 Emu. Und da aber auch noch nicht mal adäquat. Also es ist da immer noch, dass der irgendwo geflickert ist, wo es nicht hingehört.
Vielleicht hat sich auch keiner für den C16 so richtig interessiert von den Emulator-Programmierern, weil es gab ja dafür eigentlich auch nie so richtig viel Gutes.
Ja, das ist genau der Punkt. Es ist, weil die Dinger sind immer nur so gut, halt quasi erst einmal wie die Software halt, ne? Das ist übrigens auch beim Vice so. Der ist auch erst mit den ganzen Demos eigentlich so ausgereift geworden, wie er halt ist. Und beim C16, da ist ja auch das, da gibt es ja abseits hier jetzt, sag ich mal, so von der Gruppe Bauknecht oder Beuknecht, wie sie sich inzwischen nennen, kaum Dinger, die diese Kiste so richtig ausnutzen oder halt auch diese Spiele, die halt Stefan in den letzten Jahren gemacht hat. Erst damit nehmen halt diese Emulatoren auch durchweg Qualitäten an, was ich halt erstaunlich finde, weil es ist nicht so wie beim C64, dass du am Ende das Gefühl hast, so, es ist ein Emulator, der so mehr so der Platzhirsch ist und ein paar kriegen das auch noch sehr gut hin, aber halt wegen der Benutzerführung oder weil halt irgendwie ja irgendwelche anderen Features noch nicht so sind, werden die halt nicht benutzt. Und beim C16 hast du immer das Gefühl, so mit jedem Ding, was da rauskommt, ist irgendein anderer Emulator gerade der beste.
Ich fand irgendwie beim Atari 800 XL war das auch immer so. Da gab es auch irgendwie nie so das Nonplusultra. Da gab es immer so verschiedene Emulatoren. Manche waren besser, manche schlechter, aber nichts war so richtig wirklich gut. Aber naja.
Ja, das kann sein. Also ich bei vielen von den Systemen habe ich auch immer so den Eindruck gehabt, wobei, also bei den Z80 hatte ich etwas den Eindruck, als ob die eigentlich immer recht.
Ja, die waren.
Die vom Spektrum gab es eigentlich nie welche, wo da irgendjemand sagte, so ja, der ist jetzt besser als der. Da war es mehr so eine Feature-Frage.
Ja, und viele Systeme sind eigentlich noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Auch der Apple II. Da habe ich auch irgendwie noch keinen Emulator gefunden, der analoge Joysticks richtig einbindet, die ja oft verwendet wurden, zum Beispiel bei Choplifter und so. Also da gibt's, das sind halt so Systeme, ja, da interessiert sich keiner so richtig für irgendwie.
Ja.
Man muss auch sagen, das ist ja auch gar nicht der C16, weil das ist ja der Plus 4 immer. Also das ist sehr verwirrend, wenn man sagt, dass seine Spiele auf dem C16 laufen, weil die laufen ja eigentlich auf dem Plus 4 nur.
Nee, ist nicht richtig.
Oder irgendwie nur mit Speichererweiterung oder genau, so. Irgendwie sowas.
Das ist ja der Plus 4, ist ja im Prinzip ein C16 mit Speichererweiterung. Und
guten
das
Tag,
ist,
genau.
Ist dasselbe. Guten Tag, hallo. Ist auch im Prinzip dasselbe wie halt der C16 mit Speichererweiterung. Die sind auch, soweit ich das mitbekommen habe, direkt 1:1 kompatibel. Waren die Sachen, die bislang rausgekommen sind, immer für beide Systeme.
Also ich bin dann mit Weiß auch tatsächlich im Spiel bei Pets Rescue ganz gut zurechtgekommen. Also es war da nur das Titelbild irgendwie, wo der dann versagt hat.
Ja, also ich weiß nur, bei Pets Rescue, da hatte Stefan damals schon gesagt, so den Yape, den hat er mir damals empfohlen, den bitte zu. Und jetzt hier halt bei dem hier sagte er halt, nee, der Yape kommt damit auch nicht klar.
Ah, Yape heißt bestimmt Yet Another Plus 4 Emulator oder
könnte
sowas.
Könnte sein, ja.
Klassische Namensgebung für Emulatoren, ne?
Auch das Titelbild von Alpha Ray sieht auch super aus.
Ja.
Ja, ich finde auch, das Scrolling ist echt genial. Ich gucke mir das gerade an. Natürlich ruckeln die Schiffe und die Schüsse und so, aber man kann ja nicht alles verlangen. Also es ist wirklich echt extrem gut gemacht.
Ja, ich war sehr beeindruckt und ich war auch recht angetan, weil bei allem, was so mit C16 und Plus 4 angeht, ich erwarte immer beim Sound das Schlimmste. Und das hier hat irgendwie so ein bisschen den Vibe von Master System Musik.
Ja, ist mir auf jeden Fall nicht negativ aufgefallen eben. Ja. Also
ja.
Dieses ist echt nett, ja.
Also es hat mich halt auf jeden Fall schwer beeindruckt. Er hat auch den Interactive-Wettbewerb gewonnen. Ja. Auch mit ordentlichem Abstand hat er verdient. Also mir hat es halt unheimlich gut gefallen und technisch ist das Ding echt der Hammer.
Ja, Scrolling wirkt echt wie pixelweise. Also ja. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, aber scheint ja zu gehen irgendwie.
Ja,
wow, ich glaube, so viele Leute waren noch nie hier abends, oder?
Na, jedenfalls nicht gleich am Anfang, das ist echt eine Menge hier. Ja. Also da ist schon wieder welche dazugekommen. Hallo Ingo zum Beispiel.
Ja, hallo.
Hallo. Kann man mich hören?
Ja.
Ja.
Ganz gut.
Ah, super.
Und dann haben wir noch jemand hier ohne Mikrofon, wie es aussieht. Der kann eh noch nichts sagen.
Junale. Hallo, bist du da?
Hallo, guten Abend.
Hi, wie spricht man denn deinen Nickname aus?
Junale, ganz einfach.
Ah, hast du es? Junale. Hat es irgendeine tiefere Bedeutung oder soll es lieber nicht erklärt werden?
Ganz einfach und eigentlich fast überall bekannt ist mein Nachname, mein Vorname, die ersten drei Buchstaben.
Achso, okay, ja. Ah, okay, kann man machen. Warst du denn jetzt, warst du schon mal beim Stammtisch? Kann mich jetzt nicht erinnern, glaube ich, dich hier schon mal gehört zu haben, oder?
Nein, ich habe euch gerade durchgebinged, dann leider ein Jahr Pause und habe genau zum ersten Stammtisch aber aufgehört, habe den jetzt gehört und dachte mir, ich schau mal, wann ihr wieder da seid.
Ja, cool. Dann herzlich willkommen hier. Hier kann jeder reden, solange ich die Schnauze halte.
So schlimm ist es gar nicht.
Und du, Junale, du kannst doch auch mal eben erzählen, wie du zum Retro-Computern gekommen bist oder so, wenn du willst. Musst du aber nicht, also.
Also letztlich, ja gut, irgendwann mal mit C64 angefangen vor, ach Gott, wie lange her, was lang her, ne? Und dann, wie das Leben so spielt, über 386er und Pentium und alles, leider ein wenig den 8-Bitter vergessen. Dann irgendwann übers Forum 64 wieder an die alte Liebe erinnert und dann habe ich wieder angefangen. Das ist aber vor einigen Jahren schon gewesen.
Auf dem Emulator dann oder mit echter Hardware wieder?
Das ist ganz witzig. Mein Nachbar hat meine alten Disketten noch gehabt, alle Originale und Kopien. Und seinen alten C64, den habe ich dann bekommen und habe dann damit auf echter Hardware angefangen. Aber auch Emulator ist manchmal bequemer.
Also ich habe mir ja irgendwann auch doch mal einen Gebrauch gekauft vor vielen Jahren und war ganz überrascht, wie verwaschen das Bild am Fernseher ist, wenn man so ein C64 so ganz normal über Antenne oder wie man das früher gemacht hat, so anschließt. Das ist ja eine verwaschene Grütze irgendwie, ne? Also so voll die Schatten
was,
überall.
Was erlaubst du dir? Das ist das 8-Bit Anti-Aliasing, bitte, ja?
Da waren aber so richtige Linien, Schatten und verzerrte Formen. Ich dachte erst, der C64 wäre kaputt, aber das war wohl so. Das hat uns halt damals nicht gestört.
Nee, das ist so. Doch, mich hat es damals massiv gestört, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ich habe das irgendwann, glaube ich, mal gepostet, so von meinem allerersten Arbeitsplatz, wo ich mit dem 128er gearbeitet habe. Da habe ich einen Fernseher und einen Monitor angeschlossen. Und das hatte tatsächlich genau den Grund. Weil das Bild vom C64 am Fernseher das hat einen extremen Verlust gehabt und es hat sehr auch darunter zu leiden gehabt, dass das Videosignal vom C64 gar nicht für PAL-Regionen passte.
Das erklärt vielleicht diese vertikalen Schattenlinien, die ich da immer gesehen habe.
Die
also,
gibt's aber
das
überall.
War echt schlimm.
Die gibt es auch selbst am Monitor nochmal. Da gibt es auch irgendwie eine physikalische Erklärung, hatte ich irgendwo mal gesehen. Irgendjemand hat das mal auseinandergenommen. Aber das ist zum Beispiel der Grund, dass wenn du viel Weiß auf dem Fernseher hast beispielsweise, dann passiert das dann so, dass dann plötzlich irgendwelche Knicke in der Optik entstehen oder sowas. Das hatte ich zum Beispiel teilweise so. Ja. Dann driftete das Bild, das war dann nicht mehr so ganz horizontal, sondern das machte dann irgendwann so einen leichten Knick.
So, ich grätsch mal kurz dazwischen. Guten Abend, ich komme gerade frisch von der Gamescom.
Ja,
hallo.
Dann bitteschön.
Kann auch direkt was zu den C64 und der Bildschirmausgabe sagen, hängt aber scheinbar auch mit dem Fernsehgerät zusammen. Weil Patrick und Robin haben ja zwei 64er da angeschlossen. Links läuft Giant Assister, rechts das Quiz. Links oft war das Bild eigentlich soweit akzeptabel, aber rechts mit dem Quiz, mit der Textausgabe, da sah man schon, dass links rot, rechts blau auslief, war aber auch halt ein ganz anderes Fernsehgerät.
Das ist mit Sicherheit der Fall, also weil die Qualitäten waren nie gleich, egal wie. Das ist selbst beim C64 so gewesen, das kann sogar dir passieren, dass du zwei verschiedene C64 hast und bei dem einen ist das Bild besser. Was ich halt weiß, ist halt, dass das Videosignal eigentlich stärker ist, als es die PAL-Spezifikationen eigentlich vorsehen. Das Weiß ist weißer als auf dem 64er und auch das Gelb ist heller, als es normalerweise sein sollte für einen regulären Fernseher. Es gibt so Sachen, wenn du ein C64 quasi so mit so einem angepassten Kabel beispielsweise an einen Beamer anschließt, dann kann dir das passieren, dass das Gelb heller ist als das Weiß, weil halt das irgendwie so diese Regionen übersteigt, wo das normalerweise so PAL-Technik irgendwie ab kann.
Tja, ein hellgelb und ein dunkelweiß halt, ne?
Ja, genau. Das ist, ich habe das mal gesehen, so von wegen gruselig. Und auch noch eine Sache, die ist es halt, dass das Videosignal auch von der Anzahl der Rasterzeilen nicht den PAL-Spezifikationen entspricht. Da ist wohl eine Zeile weniger, was der C64 ausgibt. Und zu guter Letzt, das Ding gibt nicht exakt 50 Frames aus. Das kann dann auch nochmal mit reinspielen.
Ich habe heute zufällig zu dem Thema, muss sagen, ich habe noch die alten Netzteile und ich möchte die mal ersetzen und habe gesehen, dass da ein relativ neues, gut, ist auch schon wieder ein bisschen älter, Netzteil gibt, das angeblich zu weniger Streifen führen würde, also diese vertikalen Streifen. Die hätten angeblich auch was mit der Stromversorgung zu tun, vielleicht mit 50 Hertz oder so, keine Ahnung.
Ich guck mal nach, ob ich den Link nochmal finde. Der ist auf jeden Fall noch aktiv, da kann man das nachschauen. Da ist das erklärt, wo das herkommt.
Ah, sehr schön.
Netzteile am C64 sind eh so eine Sache. Meine ich, habe ich mal nebenbei gehört, als ich versucht habe, mich schlau zu machen wegen der Amigas zur Reparatur. Es kann wohl sein, dass irgendwas in dem C64-Netzteil passiert, was dann dazu führt, dass es das Mainboard vom C64 zerschießt. Aber Details weiß ich da auch nicht. Also kann sein, dass die Dinger brandgefährlich sind.
Es gibt aber auch so eine Reihe von ganz nagelneuen Netzteilen für C64 und Amiga. Das hatte ich mal irgendwann, bestimmt schon ein halbes Jahr her oder so, mal irgendwo bei den Retro-News oder so erwähnt gehabt. Ich weiß jetzt leider nicht mehr die Seite davon, aber es gibt halt für 30 Euro oder so gibt es moderne Netzteile für C64 und Amiga.
Da gab es leider eine große Diskussion drum, ob die überhaupt im Bundesrepublik zugelassen sind zum Betrieb, weil ja die ganzen Prüfungen nicht eingehalten werden würden, beziehungsweise nicht mal nachgewiesen werden, trotz CE-Zeichen. Also da gibt es viel zu lesen momentan, auch für mich.
Aha, okay. Also alles nicht Gold, was glänzt unbedingt. Verstehe.
Wo ist
ja,
es da?
Ja. Oliver, du hast gerade was gepostet. Genau diese vertikalen Streifen, die haben mich so genervt. Früher als Kind gar nicht gesehen. Und jetzt konnte ich das nicht mehr wegdenken an meinem Fernseher. Das sieht man da bei Olivers Link. Wie heißt das? Hitman.c02.at. Da sieht man das, wie das am Fernseher aussieht.
Ich möchte ja vielleicht noch mal was dazu sagen mit dem VC20, weil ich kann mich nicht erinnern, dass diese Streifen da waren. Und bei den C64er von damals, da erinnere ich mich deutlich an diese Streifen. Kann das sein, dass der irgendwie dann doch ein anderes Netzteil hatte oder irgendwie anders aufgebaut ist?
Ich bin mir nicht sicher. Das muss in irgendeiner Form auf jeden Fall an der Art liegen, wie dieses Videosignal erzeugt wurde. Das, also hier auf der Hitman-Seite wird das auch als Glitch bezeichnet. Also ich meine, es gibt auch, also das zum Beispiel, es gibt ja für den C64 auch so einen Bausatz, so, um das Videosignal so ein bisschen zu verbessern. Und da ist dann tatsächlich, sind auch diese vertikalen Striche dann weg. Ist natürlich so eine Frage, ob man das jetzt hier nach 30 Jahren unbedingt so als sinnvoll erachtet, wenn das immer so war, dass sie dann weg sind. Also es ist nur halt tatsächlich, je nachdem, was man für einen Monitor hatte, mal stärker, mal weniger. Es war jetzt auf meinem Monitor war es eigentlich im akzeptablen Rahmen. Ich fand das eigentlich an meinem Fernseher damals auch intensiver.
Die Monitore damals haben auch immer so gefiepst. Also die Fernsehgeräte, erinnere ich mich immer, je nachdem, was dann angezeigt worden ist.
Ja.
Die fliegen vielleicht heute noch, vielleicht hören wir es nicht mehr.
Das stimmt.
Also was ich erstaunlich fand, der gleiche Mensch, der hier diese Webseite gemacht hatte mit dieser Farbanalyse, der hatte so ein Kommandozeilentool mal gemacht, der genau diese physikalischen Effekte, die dabei durchlaufen werden, um ein Videosignal zu machen, mal nachgestellt. Und es war erstaunlich, wie akkurat das Bild da war. Was er nachgebildet hat. Und das, obwohl irgendwie er hat, ausgehend von einer normalen Pixel-Grafik, hat im Prinzip diese gesamte Sache simuliert, was da eigentlich passiert. Und die Ergebnisse hat er teilweise sogar hier oben. Da oben sind ein paar Links. Da steht dann Pictures PAL, Pictures NTSC, Pictures NTSC und für einen bestimmten Monitor. Und da kannst du das sehen. Das sind simulierte Sachen und teilweise sind die Sachen noch erkennbar, vertikalen Streifen.
Ja, im ersten Bild sieht man sie, wenn man genau hinguckt.
Ja.
Aber das war auch das war auch schade, weil diese Streifen hat man gerade in dem Bootbildschirm, diesem Blau, sehr deutlich gesehen. Bei Spielen dann nicht mehr so doll. Aber ich fand es darum wieder gut. Der C64 hatte andererseits nicht so viel von diesem Dot-Crawl, was ja das NES, unser NES damals ganz schlimm hatte. Da war das immer so bei vertikalen Kontrastlinien, so bei Castlevania war das ganz
diese
schlimm.
Wellen, ne?
Wenn das Bild gescrollt hat, da liefen da so Wellen, das sah fast aus wie ein Förderband, was da so hochfährt irgendwie. Es sah so, war so hässlich. Das war beim C64 irgendwie wiederum nicht. Also, naja.
Aber das sieht halt ein bisschen aus so wie eine Textur. Also ich erinnere mich damals, da war ich immer ein bisschen neidisch, weil ich fand das irgendwie, das hatte so eine gewisse Struktur.
Ja, so kann man es auch sehen.
Es
hat auch was Gutes.
It's not a bug, it's a feature.
Beim Amiga war das ja nicht mehr so.
Es ist ja so, beim C64 gibt es ja so ein paar Helligkeitspaare bei den Farben. Und die kann man ja abwechselnd, wenn man die zeilenweise macht, dann wirken die so auf dem Monitor, als wäre es eine neue Farbe, weil die total ineinander verschmelzen. durch das PAL-Signal. Und das Interessante ist beispielsweise, dass es auch durchaus was ausmacht, ob man in welcher Reihenfolge man das macht, ne? Ob man mit dem irgendwie mit Grün und mit Hellrot zum Beispiel erst Grün, dann Hellrot, Grün, Hellrot, das so abwechselt oder umgekehrt an der gleichen Position. Da wirken die Farben auch anders. Das ist alles halt, das ist keine digitale Technik, ne? Das war halt Teil des Ganzen.
Auch irgendwie schade, dass der, ich glaube, der Weiß-Emulator hat ja standardmäßig so einen CRT-Filter, aber der hat von gar nichts. Also der macht was ganz anderes irgendwie, als das, wie es hier aussieht.
Ja, das liegt aber wohl tatsächlich daran, haben mir auch schon Leute gesagt, wenn du solche Sachen adäquat umsetzt, dann bringst du selbst modernste CPUs heutzutage noch in die Knie.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich wollte eben noch mal den Junale noch mal zu Ende kommen lassen. War das dann bei dir das Ende, also C64 wieder gekauft und das war so dein Retro, wie du wieder anfängst? Oder hast du auch noch andere Systeme gehabt und auch irgendwelche Lieblingsspiele oder so, weil du jetzt ja auch hier zum ersten Mal bist?
Ja, also im Prinzip, meine große Liebe ist der 64er. Ich hatte früher noch einen 800er XL oder XE, ich weiß nicht genau. Aber mit dem habe ich nur ganz wenig gemacht. Das war schon fast die Ende der Retro-Zeit der alten 8-Bit-Geräte. Sonst habe ich nicht viel gehabt. Später hinaus, wenn man im Konsolenbereich ist, gut, SNES hatte ich mal und ein Lynx als Mobilgerät und dann halt der Gameboy. Und seitdem fast jeden zweiten Gameboy, weil mobil spielen ist halt einfach damit. Ja, aber ansonsten Lieblingsspiel. Ach, schwer zu sagen. Also ich habe viel angespielt, wenig durchgespielt, werden alle meine Freunde sagen. Das Einzige, was ich durchgesuchtet habe, sind die beiden Tolkien-Teile. Da hat man mich nicht mehr vorne weggekommen, weil es war einfach Wahnsinn, was da auf dem Bildschirm zu sehen war. Echt. Und die Musik auch grandios. Und jetzt als Retro-Computing, da bin ich hauptsächlich auf den C64 eingeschossen, auch mit ein bisschen Basteleien. Ich löte ein bisschen rum inzwischen, das lerne ich jetzt langsam. Und auch mit Mikrocontroller, es ist ein Wahnsinn. Man baut da Geräte ein, die tausendfach leistungsfähiger sind, um irgendwelche kleinen Effekte an der Tastatur zu erzeugen oder ähnliches. Aber so Basteleien machen halt Spaß. Dann habe ich zusammen mit einem Freund, also eher eigentlich, ich bin dazugestoßen, einen Stammtisch hier in meiner Stadt aufgemacht, in Kaiserslautern, retroaktiv. Und wir haben einmal eine Retro-Börse veranstaltet, die einzige in Kaiserslautern, vorletztes Jahr jetzt. Ja, und jetzt, bedingt durch privaten Stress, sind umgezogen, eigenes Haus und so, bin ich ein bisschen kürzer am Treten momentan. Daher auch dieses Jahr Pause beim Durchsuchten vom Retro-Kompott, den ich sehr gut finde nebenbei. Und ja, jetzt fängst du langsam wieder an. Der Retro-Keller ist am Aufbau, noch bin ich nicht fertig. Aber es wird.
Ja, toll. Also auch Lynx hatte ich ja auch damals. Und bei dir, bei dem Maniac, hast du auch noch irgendwelche Lieblingsspiele oder sowas, die du ganz toll findest oder irgendwas? Oder nach dem CDTV noch irgendwas gemacht? Oder war dann auch bei dir schon gleich der PC dann angesagt?
Also nach dem CDTV war auf jeden Fall der PC da. Und ich habe mir dann nach und nach eine ganze Sammlung an Konsolen jetzt zugelegt. Von Master System, Mega Drive, Super Nintendo, GameCube, Xbox, Wii, da halt jeweils eine kleine Auswahl an Spielen, die man haben sollte.
Ah, cool. Aber hattest du früher nicht, diese Konsolen?
Nee, ich war komplett auf Heimcomputer eingestellt.
Ja gut, inzwischen muss ich sagen, habe ich auch eine Wii und eine PlayStation 4, die ich mir ertauscht habe. Aber viel spielen tue ich da nicht drauf. Auf der PlayStation 4 habe ich im Prinzip nur eine kleine zweite Leidenschaft, dieses Lego Dimensions, weil ich bin halt auch ein Kind, das mit Lego groß geworden ist. Und ansonsten habe ich da nicht viel. Da spielen meine Kinder mehr mit der Wii und mit der PlayStation.
Aber hattet ihr gar keine PlayStation 1?
Doch, tatsächlich hatte ich die auch. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht, ja.
Doch, die habe ich allerdings auch relativ spät. Da war die PlayStation 3 schon draußen.
So ähnlich wie bei mir, weil ich hatte ja auch meine allererste PlayStation, war eine PlayStation 2, die habe ich ein Jahr vor der PlayStation 4 gekauft.
Ja, gut, ihr seid echt alles solche Spätzünder, was die PlayStation angeht, wirklich.
Dann, ja, andere also wir Systeme waren von Anfang an dabei. Gut. Andere Systeme, damals, die waren auch gut.
Ich hatte damals die PlayStation 1 auf dem PC emuliert mit Blim.
Ja, Emulator auch, da habe ich mir auch so ein paar Sachen angeguckt.
Aber, da habe ich damals dann die ganzen Final Fantasy Sachen nachgespielt.
Ja, so ähnlich war es bei mir auch. Also Final Fantasy oder auch der zweite Teil hier von Chrono Trigger, das Chrono Cross.
Genau, und die konnte man ja hochskalieren dann auf dem PC damals.
Ja, das Final Fantasy, das ziehe ich jetzt auf der PSP gerade nach, in den Remake-Versionen.
Ja, ich spiele Final Fantasy 9 auf der Switch.
Ich weiß nicht, ich finde, das muss man original an der alten Nordmende-Oma-Glotze gespielt haben. Obwohl, ich habe da auch nie durchgespielt. Also Final Fantasy 9 gefiel mir tatsächlich noch am besten, aber ich habe es dann auch nicht durchgespielt. Es ist so lang.
Ich habe mir mal Final Fantasy 7, 8 und 8 für die PlayStation 4 gekauft im PlayStation Store. Das ist scheinbar auch eine 1:1 Umsetzung und das war unspielbar. Also das 7, das war absolut unspielbar. Also ja gut, da kann man es gleich auch dann wahrscheinlich im Original spielen.
Warum war das unspielbar? Nee,
nein.
Ja, also gut, grafisch mäßig. Gut, es kann auch sein, ich habe es versucht, meiner Tochter zu zeigen und habe gesagt, guck mal da, das ist Papas Liebspiel vor 15 Jahren.
Oh, ja,
und
ja, ja.
Nach 5 Minuten hat sie gesagt, mach den Mist aus.
Also Final Fantasy 7 ist auch echt schwierig, weil das halt so die Figuren, ich meine, so, ich kann mich da noch so ein bisschen reinversetzen, weil, man muss nur kurz vorher ein bisschen mal in Nintendo 64 sich gegeben haben, dann geht das wieder halbwegs. aber weil die Figuren sind halt wirklich extrem eckig. Aber ich fand eigentlich bei Final Fantasy VII trotzdem die Atmosphäre immer total toll.
Das stimmt. Also ich muss auch damals zugeben, ich war ja immer sehr skeptisch. Also Final Fantasy VII war mein erster Teil und ich habe mich lange davor gescheut, das zu spielen. Und ich fand es auch grafikmäßig immer schon irgendwo kindisch. Also das hat mich nie irgendwie gereizt. Und dann habe ich es irgendwann mal angefangen zu spielen und ich glaube, nach einer Stunde war ich dann weg. Also das war dann der Wahnsinn. Und also storymäßig war das wirklich damals Bombe. Das war super.
Ja, es ist natürlich auch eins von diesen Spielen, wo die Figuren so ein bisschen verkindlicht wurden.
Dann das auch stimmt. Noch. Und das hat mich auch bei Final Fantasy IX dann gestoppt, weil das fand ich dann halt irgendwie dann auch wieder ein bisschen zu kindlich. Deswegen war der Lieblingsteil eigentlich der 8.
Den hatte ich selber nie gespielt. Beim 9. hatte ich aber, da hat mich das nicht, also mich hat das sowieso nicht so gestört, weil das ist immer noch nicht so extrem wie einige Sachen, wie teilweise so einige von diesen Remastern das reinterpretieren, wie das damals ausstand. Also ich möchte ja nur mal sagen, Secret of Mana, sollte man sich mal die neue Fassung angucken, man glaubt es nicht. Es war immer noch so, weil man kennt es von Animes, dass die teilweise so ein bisschen kindlich dargestellt wurden, aber es war immer noch so halbwegs neutral. Ich habe das eigentlich mehr wie eine Simplifizierung empfunden. Und beim 9. Teil fand ich das sogar relativ passend, weil das auch noch so ein märchenhaftes Szenario war.
Es war auch der letzte Teil, den ich durchgespielt habe von Final Fantasy. Also ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt auch mal den letzten angetan, den 15, und ich weiß nicht, nach 10, 20 Stunden oder ja, habe ich aufgehört. Also es hat mir irgendwie keinen Spaß mehr gemacht.
Ja, mir geht das mit Final Fantasy. Ich habe den neuesten nicht, so den letzten Teil, den ich mir jetzt bewusst halt zugelegt habe und auch relativ weit gespielt und auch genauso wie du, so ungefähr bis 20 Stunden und dann hat es mich verlassen. Das war Final Fantasy X.
Das habe ich 2 Stunden gespielt, glaube ich. Oder 2, 3 Stunden. Also das Intro war super und irgendwie, es sah auch nicht schlecht aus. Die Musik war auch gut, aber irgendwie hat es mich nicht mehr gepackt. Vielleicht war man dann auch irgendwie zu alt. Ich weiß es nicht.
Ja, also ich fand es noch länger interessant, aber halt, das ist dasselbe irgendwie. Ich hätte es eigentlich lieber gefunden, weil eine Sache, die ich halt an den alten Final Fantasies doch sehr geschätzt habe, das war das Kampfsystem, dieses Halbrundenartige.
Genau, und das ist zum Beispiel bei 15, das ist ja jetzt komplett geändert worden. Das ist so ein Echtzeitkampfsystem, was mir auch viel zu hektisch ist. Also das ist total verkorkst.
Und die Grafik dieser Effekte, weiß ich noch, mein Bruder hat das ganz viel gespielt, Final Fantasy VII und diese ganzen, was waren das, so Geister, die man da so herbeirufen konnte, solche ja. Dämonen, wie so Smartbomben waren das sozusagen, ne, die dann alles platt machen und die sahen ja wirklich super aus für damalige Verhältnisse, also
das ja. waren tolle Effekte. Das war damals einmalig und das war wirklich was Besonderes. Ja, also
auch mit so einem Wisch-Effekt, so einem Blur-Effekt und so, ne, zumindest auf der, gar nicht, ob der auf Emulatoren so gut rüberkam, aber da waren wirklich viele so Transparenzeffekte und Blur-Effekte, wahnsinnige Animationen, wo so, weiß ich nicht was, da war so riesige Gestalten, irgendwelche Pferde oder Dämonen und ja, alles. Waren
beeindruckend damals. Das war richtig.
Ja, toll. Wirklich beeindruckend. Da hat man sich richtig gefreut, wenn man genug Magie hatte oder was weiß ich, um so eins zu erzeugen. Und das andere, was mir dazu auch noch einfällt, weil mein Bruder das so viel gespielt hat, da waren ja so Actionspiele drin, ne? So eine Art Snowboard-Rennen oder so, oder Skateboard-Rennen oder sowas.
Ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern, aber das war, das wurde ein bisschen aufgelockert weiter im Spielverlauf, das stimmt.
Mit so Minigames irgendwie. Das war auch ganz nett. Aber ich hatte nie das Sitzfleisch, mich da durchzuquälen. So lange Dialoge und so viele Kämpfe, alle 10 Sekunden will nur schnell durch den Raum und Wiederkampf. Das war mir immer zu viel.
Ich habe damals, glaube ich, bei 7 ein Kartenspiel oder auch bei 8, glaube ich, das habe ich ziemlich lange gespielt. Also 7 und 8, das habe ich dann wirklich, glaube ich, 150 Stunden gespielt. Also das war richtig lange.
Also es gab ja auch irgendwann später noch mal so ein Sportspiel, ne? Blitzball oder wie das hieß oder irgendwie sowas.
Das war bei 10.
Ja, bei 10, genau. Da gab es so ein ganzes Sportspiel noch mit drin. Irgendwas, das ist ja auch witzig, die haben ja sich ja immer wieder was Neues einfallen lassen, ne? Also immer wieder irgendwie die Spielmechanik komplett neu gemacht. Die Magiesysteme immer wieder anders und so. Und naja, manchmal war es halt besonders gut und manchmal halt eher schlecht. Ja.
Was mich bei Final Fantasy immer fasziniert hat tatsächlich war, dass im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, wo eine Nummer bedeutet, es ist ein Nachfolger, war das bei der Final Fantasy Serie so, dass jede Nummer eine ganz eigene Storyline und teilweise sogar eine ganz andere Welt repräsentiert hat. Fand ich persönlich sehr faszinierend. Ja, aber
war halt auch immer übergreifende Elemente, die halt immer in jedem Final Fantasy auch wieder vorkamen. Also so Chocobos, also diese Reittierchen kamen oder davor.
Die Kukos. Oder
auch Charaktere. Also dieser Sid, der kam auch immer irgendwo vor, in Teil 15 als Frau, glaube ich jetzt. Aber das hat sich halt immer irgendwie wiederholt. Oder auch die Zauber, ich glaube, die kamen auch immer irgendwo wieder mal vor. Ja? Also viele Elemente haben sich halt dann irgendwie wiederholt.
Ja.
Hat jemand denn die älteren Teile gespielt? Also ich habe damals auch noch den 4, 5 und 6 danach, also nachdem ich 7 und 8 gespielt habe, auf dem Emulator gespielt. Also
Nintendo. Ich habe, also welches ich auch immer noch ganz gerne spiele, das ist der Teil 3 oder der halt in Japan war das Teil 6, meine ich, und im Westen war das Teil 3. Den das ist der Beste, liebe ich. Oder gilt als Bester. Den liebe ich. Ich kann mich nicht unbedingt entscheiden, ob ich den Teil oder Teil 9 lieber mag, weil ich tatsächlich dieses Setting aus Teil 9 absolut.
Fand die
ich
Musik
das
bei
super.
6 beeindruckend.
Ja,
die auch. Arie, die war ja total genial.
Und ich habe tatsächlich mich mit den anderen Älteren deswegen nicht beschäftigt, weil ich habe irgendwann Final Fantasy Teil 3 in einem Remake gespielt und das war gar nicht meins.
Den japanischen dritten Teil oder den?
1, 2 und 3, die sind sowieso ziemlich
Das Remake.
Weil ich habe den japanischen dritten Teil gespielt und der hat mich dann doch, da habe ich mich dann doch wirklich durchgequält. Das hat dann auch wirklich vom letzten Spielstand her 5 Jahre gedauert, bis ich durch war. Weil die so ein merkwürdiges Jobsystem hatten mit Grind-Mechanik. Du musstest jedes Mal quasi den Job deines Spielers wechseln bei bestimmten Gegnern und damit du dann auch stark genug warst, musst du erstmal durch die Gegend laufen und so viele Kämpfe wie möglich abhandeln. Und zum Ende hin hast du dann 5 oder 6 Bosskämpfe hintereinander, ohne Möglichkeit zwischenzuspeichern. Das war eine Katastrophe, das Spiel.
Also das ist etwas so, das geht aber für ganz viele JRPGs aus der Zeit. Also nur das ist auch einer der Gründe, der mich da ein bisschen von abgehalten hat, dass die Dinger haben einen Schwierigkeitsgrad und sind ausgewogen. Es ist also ausgewogen ist eigentlich das grenzt an die Unspielbarkeit, wie sie es gemacht haben an einigen Stellen und fand damals allerdings auch die Story, die hat mich nicht wirklich gehuckt. Das wirkte alles noch so ein bisschen oberflächlich. Also das war in den späteren Teilen deutlich besser.
Darf ich bitte noch mal ganz kurz eben ein Spiel erwähnen, was mir gerade eingefallen ist, was ich auf der PlayStation 1 durchgespielt habe?
Aber nicht länger als eine Stunde, bitte.
Nein, nur ganz kurz. Und zwar heißt das Heart of Darkness. Habt ihr das mal gespielt?
Ja, ich finde das geil.
Ja.
Das habe ich auf dem PC mal angespielt, ja.
Oh, es ist ja wohl der absolute Wahnsinn. Das habe ich auch mehrmals durchgespielt. Und auf der PS1 hatte das 24-Bit-Farben. Ich glaube, das war das erste Spiel, was komplett in 24-Bit lief, also mit 16 Millionen Farben und nicht nur 65.000 Farben. Und auf dem PC hatte es nämlich nur 65.000 Farben. Und das merkt man an den Hintergründen. Die sind auf der PlayStation 1 so unglaublich farbenfroh und mit perfekten Farbverläufen und so. Und auf dem PC hatten die halt diese leichten Schlieren. Ich glaube, ansonsten war es dasselbe. Aber ich habe es ja eben, wie gesagt, auf der PlayStation 1 damals so gesuchtet und dann irgendwann durchgespielt, weil am Ende wurde es auch richtig schwer. Und das ist so ein... Das ist ja von diesem Chahi, der auch Another World ja, gemacht hat, genau. Irgendwie. Das ist auch total so in der Art von Another World, ein bisschen kindlicher. Dieser mit diesen Schattenwesen, die auch so an die Wände im Hintergrund Schatten werfen und vom Gameplay eigentlich genauso wieder auch so Flashback Another World-mäßig, wo man sich immer so hochhangeln muss und so, ja, so sozusagen die Plattform und die Räume selber so die Rätsel darstellen, wie man da so von einem Raum zum nächsten kommt. Mann, war das ein Wahnsinnsspiel.
Das sieht immer noch gut aus.
Ja. Das ist auch eins der wenigen Spiele gewesen, die, als ich mir diese PlayStation 2 gekauft habe, also ein Jahr vor der PS4, wie eben gesagt, dass ich mir halt von Freunden mal geliehen habe, weil ich mir das angucken wollte. Ich kannte früher immer nur die Demo und das Ding war damals so ein bisschen von der Presse geschmäht worden, weil es relativ spät rauskam und die fanden das Ding alle veraltet damals. Und
ja, es leider wurde das von der Presse verrissen und es ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn.
Es sieht unheimlich gut aus und es hat sich unheimlich gut gehalten, was ich übrigens erstaunlich finde, weil die ganzen Hintergründe, die sind ja mit so klassischer Rendergrafik teils entstanden und das sieht man denen auch an, aber das wirkt erstaunlich gut.
Und was da an Animationen drin ist, wie sich dieser Charakter, dieser Junge, den man da steuert, was der auch an Sterbeanimationen und an wunderschönen Animationen hat. Und diese Schattenwesen, die man kämpft, haben auch so tolle Animationen. Also jeder Sprung, jedes, wenn man irgendwo in ein Loch fällt, wenn man klettert, an der Wand hochklettert, ne, das sieht so toll aus. Also das ist komplett unterbewertet. Ich verstehe auch nicht, die Presse hat das so niedergemacht. Und ich finde, das ist also wirklich eins meiner, ich stehe sowieso total auf Flashback und Prince of Persia und diese ganzen Arten von Spielen und das ist wirklich so eins.
Ja, das Flashback habe ich jetzt gestern erst durchgespielt, endlich mal.
Das Ende ist toll, ne? Wie bei Alien so.
Ja, ich habe gesagt, jetzt muss ich es endlich mal durchspielen. Das Fade to Black für die PlayStation habe ich auch schon vorbereitet.
Auf welchem System hattest du Flashback durchgespielt? Weil wir hatten letztens das Thema... Ich meine, mich zu erinnern, in der Amiga-Version konnte man an so Checkpoints speichern. Die galten aber nur, solange das System lief. Wenn man halt ausgeschaltet hat, dann waren diese Checkpoints auch weg.
Ja, der Amiga hat ja ein Passwortsystem gehabt für die einzelnen Level. Und die Checkpoints waren halt eben nur für den Fall, dass du irgendwo zwischendrin gestorben bist, dass du da einen Rücksetzpunkt hast.
Das waren aber so Automaten, da musste man kurz sich vorstellen und dann die Aktionstaste ausführen, wenn du drücken, ne? Damit das zu dem Zeitpunkt gespeichert wurde.
Genau.
Ja, so habe ich es auch in Erinnerung.
Und ich aber es gab noch so vier Buchstaben, die man eintippen konnte als Passwort oder so auch.
Genau. Und ich habe jetzt die GOG-Version durchgespielt, die 25th Anniversary. Mit der Möglichkeit von Timeshift, weil ich glaube, ohne hätte ich es nicht mehr geschafft.
Was? Dann hast du also auch diese Endwelt, diese lila Welt da mit diesen komischen Morph-Aliens da irgendwie geschafft dann, ne? Ich kann mich noch ganz vage erinnern. Da war irgendwie sowas, da war alles so organisch lila irgendwie, aber auch ganz toll.
Ja. Mit viel Gefluche und sehr viel zurücksetzen ging es dann irgendwann, ja.
Ja, ich glaube, gerade in den späteren Teilen wurde das wirklich richtig, richtig schwer.
Also Flashback ist auch, ja, in diesem, hast du auch mal Prince of Persia durchgespielt? Weil die basieren ja irgendwie alle auf diesem Prince of Persia Gameplay so ein bisschen. Und ich habe tatsächlich das Prince of Persia nie durchgespielt. Also ich habe sehr weit gespielt, aber das wirklich noch nie. Und alle diese anderen Spiele habe ich ja nicht durchgespielt.
Na, das Prince of Persia habe ich nicht durchgespielt. Aber ich glaube, die basieren auch nicht wirklich aufeinander, sondern haben lediglich diese selbe Technik bei der Animation der Figur gehabt.
Naja, ich finde auch die Steuerung ist sehr ähnlich, dass man sich an so Plattformen so hochhangeln kann und da so hängen kann und sich so runterhangeln muss und so springen muss über die Plattform.
Ja.
Und wie die Räume gestaltet sind, finde ich total ähnlich bei Flashback und Prince of Persia.
So vom Grundsatz her, also es ist jetzt nicht unbedingt irgendwie so konzeptionell, gibt es sicherlich Unterschiede, aber es ist werden, glaube ich, auch alle inzwischen als Cinematic-Plattformer eingestuft. Das ist genauso wie halt ganz, ganz, ganz am Anfang das Karateka, was da ja ganz ursprünglich mal stand. Obwohl das ja noch nicht irgendwie mit Plattformen war oder so. Nur halt der Chahi hatte etwas gemacht, was die anderen halt nicht gemacht hatten. Er hatte im Prinzip das Gameplay der Inszenierung untergeordnet. Das war schon was ganz Eigenes. Das ist auch nicht vergleichbar mit Flashback. Also Flashback würde ich eher noch behaupten, geht ein bisschen stärker noch in die Richtung halt, was Prince of Persia angeht, aber Another World beispielsweise und auch das Heart of Darkness, das ist schon etwas anders.
Die sind aber auch ähnlich, wie man sich da so hochhangelt und das ja, war ja bei Another World richtig. Auch schon, dass man auch sich ducken kann und so schießen kann und so rollen kann.
Die Spielmechanik, ja.
Ist sehr ähnlich, ja. Das Spiel ist ganz anders, das stimmt, aber diese Mechanik, die ist sehr ähnlich und ein anderes ist auch noch Apes Odyssey. Das habe ich aber auch, glaube ich, nie ganz durchgespielt. Das hat auch diese Prince of Persia Mechanik, dass du dich so hangeln kannst an diesen Plattformen, auch die Größe, wie viele Plattformen es gibt pro Raum, dass man sich so rollen kann und ducken kann. Das ist wirklich alles in diesen Spielen sehr ähnlich. Und ich glaube wirklich, Prince of Persia hat das erfunden. Sind schon alle vom Gameplay sehr anders, aber von der Steuerung und diesen grundsätzlichen Plattformen, wie man sich da so bewegt, doch ähnlich.
Ich würde das nicht so sagen. Ich würde es nicht sagen, dass es das eine erfunden hat. Ich glaube, das sind Dinge, die parallel entstanden sind, weil die Spielmechanik, wenn du darüber nachdenkst, jetzt nicht so irrsinnig viel Varianz zulässt, was das Gameplay angeht. Die sind parallel entstanden, so ein bisschen. Und die waren halt ungefähr eine Schiene.
Das war die erste Stunde unseres heutigen Stammtisches. Frei für alle Hörer des Podcast-Kompott-Kanals. Die komplette Folge gibt es für alle monatlichen Unterstützer ab einem Dollar bei Patreon oder 1 Euro bei Steady. Euch hat der heutige Stammtisch gefallen? Dann hören wir uns doch sicherlich auch nächste Woche hier oder bei der regulären Retro-Kompott-Folge wieder. Ihr wollt am Stammtisch teilnehmen? Das ist ganz einfach. Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.retrokompott.de. Erreichen kann man uns unter stammtisch@retrokompott.de. Wer unser Projekt unterstützen und somit auch diesen Stammtisch sichern möchte, kann dies auf www.patreon.com/retrokompott, Steady oder PayPal machen. Ab einem Dollar im Monat habt ihr zum Beispiel auch Zugriff auf die wöchentlichen kompletten Stammtischfolgen. Hoffentlich bis bald!